Unser Predigtext steht in Lukas 2. Eine interessante Geschichte, die die meisten von uns kennen, vielleicht sogar schon aus der Sonntagsschule und der Kinderkirche. Eine Geschichte, die besonders die Teenies in unserer Gemeinde anspricht, denn es handelt sich bei dieser Geschichte um den 12-jährigen Jesus, der auch seine Konflikte mit den Eltern hatte und sie auch mit ihm. Der 12-jährige Jesus, der mit seinen Eltern unterwegs war. Sie reisten nach Jerusalem zu einem großen Fest. Wahrscheinlich haben sie auch die Bar Mitzvah Jesu dort gefeiert. So etwas wie Konfirmation im Judentum. Und sie sind auf der Rückreise. Und da stellen die Eltern also plötzlich fest, dass sie Jesus aus den Augen verloren haben. Dass er verschwunden ist, nicht mehr da ist. Und dann heißt es in unserer Geschichte, und sie, also die Eltern, Maria und Josef, suchten ihn mit großen Schmerzen. Und sie fanden ihn schließlich im Tempel, nachdem sie 3 Tage lang in Jerusalem gesucht hatten. 3 lange Tage. Wo ist Jesus? Und sie fanden ihn dort inmitten der Schriftgelehrten, der Weisen. Und die staunten über den Verstand Jesu, über seine Einsicht, über sein Wissen. Und Maria staunte darüber überhaupt nicht, sondern macht ihrem Jesus, und dass es ihr Jesus war, das macht sie auch deutlich. Sie sagt, mein Sohn, wie konntest du deinen Eltern das antun? Wir haben dich gesucht, die ganze Zeit. Und Jesus antwortet und sagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und dann geht er aber treu mit seinen Eltern mit nach Nazareth. Dort lebten sie ja, dort wohnten sie. Und es heißt, er nahm zu an Weisheit, an Wissen, an Verstand. Und war seinen Eltern untertan, 18 Jahre lang, denn als 30-Jährigen treffen wir ihn dann wieder am Jordan, wo er sich von Johannes dem Täufer taufen lässt. Advent, so hatten wir gesagt, heißt ja, Jesus kommt wieder. Und wir haben am letzten Sonntag miteinander über die große Wiederkunft Jesu nachgedacht. Er kommt in Herrlichkeit. Genau genommen haben wir darüber nachgedacht, wie es denn sein wird, mit der Gemeinde Jesu, wenn Jesus kommt, sie wird ihm entgegengerückt werden. Das war unser Thema. Aber es gibt solche Wiederkünfte Jesu auch in unserem ganz persönlichen Leben. Dann, wenn wir Jesus verloren haben. Weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du Jesus noch hast oder ob du ihn aus dem Blick verloren hast. Johann Sebastian Bach hat zu unserem Predigtext eine wunderbare Kantate komponiert. Ich habe meinen lieben Jesus verloren, so lautet der Titel. 1724 wurde diese Kantate zum ersten Mal aufgeführt. Und die ersten beiden Sätze dieser Kantate sind getextet worden von einem unbekannten Dichter, und er überträgt dann das, was er in dieser Geschichte Lukas 2 gelesen hat, auf Christen, die ihren Jesus verloren haben. So wie Maria und Josef plötzlich ihn aus den Augen verloren haben. Und das ist Leuten wie Maria und Josef passiert. Das ist, finde ich, tröstlich. Also, das ist mir passiert, das kann ich mir vorstellen und das habe ich erlebt. Und das ist dir passiert, kann ich mir auch vorstellen. Aber unvorstellbar ist es mir eigentlich, dass es Maria und Josef passiert. 2 Leuten, die im Zusammenhang mit Jesus allergrößte Wunder erlebt haben. Die mit himmlischen Heerscharen kommuniziert haben, mit Engelfürsten gesprochen, Prophetien empfangen. Bewahrung erlebt haben. Also das ganze Register, das ganze Programm. Wir haben gerade den Lobgesang Mariens gehört in der Textlesung. Das Loblied, das sie singt im Blick auf die Offenbarung Gottes in Jesus Christus und die ihr ganz persönlich zuteil wird. Selig preisen werden mich alle Geschlechter der Erde, denn Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und ein Mensch, der solche Lobpreislieder singt und sowas erlebt hat, ja, der kann doch Jesus nicht aus dem Blick verlieren. Also wie ist das zugegangen, Josef und Maria, dass ihr Jesus verloren habt? Wie ist das passiert? Da haben wir die beiden leider nicht mehr unter uns. Aber ich hätte sie gerne gefragt. Und ich kann mir auch vorstellen, was sie eventuell geantwortet hätten. Vielleicht hätten sie gesagt, der Jesus, der war immer so ein lieber Junge. Auf den konnten wir uns hundertprozentig verlassen. Die lief immer hinter uns her, so wie ein Schaf seinem Hirten. Er war gehorsam. Mit den anderen Kindern, wir wissen, dass Jesus ja mindestens 4 Brüder hatte, 2 Schwestern auf jeden Fall. Mit den anderen Kindern hatten wir so unsere Probleme. Aber Jesus, unser Ältester, der war gehorsam. Der war pflegeleicht. Der war immer in unserer Nähe. Und so sind wir unseren Weg zurückgezogen von Jerusalem nach Nazareth, wieder nach Hause. Wir hatten ein Großes erlebt in Jerusalem. Und kein Gedanke daran, dass wir Jesus verlieren können. Ich weiß nicht, ob Maria und Josef so geantwortet hätten, aber ich kenne das aus meinem Leben. Dass man da seinen Jesus hat. Und man ist ganz vertraut mit ihm. Und denkt, so und so ist er. Immer dem Leben, meinem Leben auf der Spur, sozusagen in meiner Nachfolge. Hinter mir her. Bügeln alles glatt, was glatt gebügelt werden muss. Sorgt dafür, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Und macht immer hundertprozentig genau das, was ich will. Vielleicht hätte Josef oder auch Maria geantwortet, also auf der Rückreise von Jerusalem, da stand uns plötzlich wieder der Alltag in Nazareth vor Augen. Große Wirtschaftskrise, kann ich mir vorstellen. Die Aufträge im Baugewerbe waren rückläufig. Die Darlehen mussten abgezahlt werden. Und ich war mit meiner Frau Maria so im Gespräch vertieft, wie wir denn die Aufgaben, die sich da uns stellen, bewältigen können. Wir hatten unsere Sorgen und unsere Nöte natürlich im Tempelgottesdienst vor Gott ausgebreitet. Wir hatten da die speziellen Klagelieder gesungen. Das ist ja das Tolle an den Psalmen, dass es dort nicht nur Loblieder, sondern auch Klagelieder gibt. Wir hatten unsere Not ausgebreitet, so wie damals die Hanna in der Bibel ihre Not vor Gott ausbreitete. Und dann hatten wir den Priester gehört, der zu uns kam, Gott befragt hat und uns dann sagte, im Namen Gottes, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und wenn du durch Wasser gehst, wirst du darin nicht ertrinken und durch Feuer und du wirst darin nicht verbrennen. Das haben wir alles gehört im Tempel in Jerusalem. Aber als wir uns dann auf die Heimreise machten und Nazareth immer näher rückte, da rückten auch die Sorgen des Alltags immer näher. Urlaub war zu Ende. Und diese Sorgen des Alltags haben uns so gefangen genommen, dass wir dabei Jesus aus den Augen verloren haben. Vielleicht hätten Josef und Maria auch geantwortet, also ehrlich gesagt, auf der Rückreise von Jerusalem nach Nazareth, da waren wir so mit uns beschäftigt. Josef und ich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl wir ja so besondere Leute sind, heilige Familie, sagen die Katholiken, haben wir uns furchtbar in die Wolle gekriegt. Alles geschleppt. Da gab es Fragen, Probleme in unserer Kindererziehung. Nicht mit Jesus, aber mit den anderen. Ich habe mich darüber geärgert, dass Josef immer so streng ist. So gesetzlich. Und er hat sich darüber geärgert, dass ich immer alles durchgehen lasse. Und da haben wir uns wegen der Kinder so richtig in die Haare gekriegt. Und dann muss es passiert sein. Wir haben es gar nicht gemerkt. Wir waren so miteinander beschäftigt, dass wir Jesus aus dem Blick verloren haben. Also ich weiß nicht, ob Maria und Josef so geantwortet hätten, aber ich kenne das aus meinem Leben. Wenn ich so in so einer Streit, in so einer Konfliktsituation bin, wenn heiliger Zorn mich packt oder auch Wut, dann bei mir meistens so, dass es also lange Zeit braucht bis dahin. Und die Leute aus meiner Familie wissen, ich schweige lange. Aber es gibt einmal dann so einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das läuft ja bei jedem anders. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass in solchen Situationen ich Jesus aus dem Blick verliere. Und ich verstehe die Heilige Schrift, wenn sie sagt, dass Friede so wichtig ist. Friede unter Menschen. Deswegen kam Jesus ja in die Welt. Frieden aller Menschen. Warum ist das wichtig? Um Jesus im Blick zu behalten. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und Menschen, aber Frieden gemacht auch unter den Menschen, Zäune abgerissen, Gräben zugeschüttet. Und die Bibel sagt, so viel an euch ist, haltet den Frieden. Und wer den Frieden nicht hält, verliert Jesus aus dem Blick. Weil er dann nur seinen Gegner im Blick hat. Weil er mit der Schuld der anderen und mit seiner eigenen sich beschäftigt. Und wer mit sich selbst beschäftigt ist, kann Jesus verlieren, meine Erfahrung. Erfahrung vieler Gemeinden, die mit sich selber beschäftigt sind, verlieren Jesus aus dem Blick. Man kann das immer leicht merken, wenn über Menschen, über bestimmte Menschen einer Gemeinde mehr gesprochen wird als über Jesus. Dann ist Jesus aus dem Blick. Also kann ich mir vorstellen, dass Maria und Josef vielleicht in so einer Situation waren, wo sie mehr über ihre Kinder gesprochen haben als über Jesus. Mehr über ihre Nöte gestritten, als vielleicht mit ihrer Not zu Jesus gegangen sind. Vielleicht haben sie ihm das auch gar nicht zugetraut, dass er in ihrer Not helfen könnte. Er war ja erst 12 Jahre alt. Und eben ihr Sohn, sagt Maria, ja, mein Sohn. Vielleicht, das ist auch möglich, ging es Maria und Josef einfach zu gut, dass sie Jesus aus dem Blick verloren haben. Man kann Jesus aus dem Blick verlieren, wenn man Mangel hat. Und man kann Jesus aus dem Blick verlieren, wenn man keinen Mangel hat, wenn es einem zu gut geht. Ich weiß das von meinen Autos. In der Anfangsphase meines Dienstes hatte ich immer sogenannte fromme Autos. Die liefen nur unter Gebet. Es fing schon an, morgens, bevor ich runterging, Stoßgebete zum Himmel: Herr, lass den Wagen anspringen. Und dann kriegte ich eines Tages ein nagelneues Auto. Nicht, weil ich plötzlich im Lotto gewonnen hatte, sondern weil ich einen neuen Arbeitgeber hatte. War immer noch die Gemeinde Jesu im weitesten Sinne, aber diesmal der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinde in Deutschland. Und bei meinem Vorstellungsgespräch hatte der damalige Bundesdirektor mein frommes Auto gesehen. Da hat gesagt, Bruder Helms, du brauchst einen anderen Wagen, du fährst ja jetzt viel in Deutschland herum und da kannst du mit Sonnenschlitten nicht durch die Gegend kutschieren. Dann kriegst du diesen VW Passat. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich zum ersten Mal in ein Auto ohne Gebet eingestiegen bin. Weil ich dachte, der fährt ja sowieso, hat außerdem Garantie. Der ist 150 Kilometer gefahren. Von Mettmann bis nach Aschendorf. Das liegt kurz vor Münster. Und plötzlich denke ich, Mensch, der Regen sieht so komisch aus. Es regnete gar nicht, aber ich hatte den Eindruck, da spritzt was auf die Fensterscheibe. Und dann stellte ich fest, das ist Öl. Da war der Motorblock gesprungen bei diesem nagelneuen Auto. Wahrscheinlich schon kaputt ausgeliefert worden. Und ich musste wieder beten. Ich war eigentlich unterwegs mit diesem Wagen nach Norwegen zu einer Jugendfreizeit. Das Schiff wartete und all diese Dinge, die da auf mich zukamen. Man kann Jesus aus dem Blick verlieren, wenn es einem zu gut geht. Und vielleicht war das bei Maria und Josef so, dass sie zueinander sagten, ist das nicht wunderbar? Vor 12 Jahren, als wir das letzte Mal diese Reise nach Jerusalem unternommen haben, da waren wir in großer Armut. Du, Maria, musstest dein erstes Kind in einem Stall zur Welt bringen. Das heißt, gestern haben wir in der Umfrage gehört, der Stall steht ja gar nicht in der Bibel. Im Freien wahrscheinlich, bei den Hirten. Und das Kind dann in die Krippe legen. Und jetzt geht es uns gut. Wir haben damals auch Geschenke gekriegt, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber die Geschenke sind ja draufgegangen bei der Finanzierung unserer Flucht nach Ägypten. Haben wir auch erlebt. Aber jetzt geht es uns gut und jetzt träumen wir von einem Häuschen am See Genezareth. Herr Jesus, nicht Herr, was meinst du dazu? Die gucken sich um und Jesus war weg. Wo ist er? Man kann Jesus verlieren. Auch wenn man glaubt, der gehört ganz fest zu mir. Und manchmal ist es so, dass man ihn verloren hat, ohne dass man es merkt. Oder man merkt es erst sehr viel später. Man denkt, er ist noch immer mit auf dem Weg. Und irgendwo, lange vorher, ist er schon abgedreht und seinen Weg gegangen. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Was ist zu tun, wenn du Jesus verloren hast? Das Erste, und das habe ich von unserer lieben Schwester Hanna Grünebass gelernt, beobachte ich seit einiger Zeit. Sie kommt ja regelmäßig zu unserem Bethaus-Café. Und wenn wir uns dort treffen, dann bringe ich sie manchmal wieder zurück im Anschluss. Oder auch gestern. Und dann fällt mir auf, dass wenn sie den Mantel anzieht, ihren Anorak, den sie hat, dass sie dann zuerst in die Taschen greift und sagt, wo sind meine Schlüssel? Und das ist mir ein ganz wichtiges Bild geworden. Ich glaube, das ist wichtig, bei jedem Schritt, den wir tun, nachzugucken. Und wo ist mein Herr Jesus? Ist er noch mit dabei? Ist er noch da in meinem Leben? Aber wenn ich das nicht gemacht habe über eine lange Zeit und er plötzlich verschwunden ist, was mache ich dann? Und ich denke, auch da können wir von Maria und Josef lernen. Sie fingen an, ihn zu suchen, und zwar unter großen Schmerzen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wer Jesus verloren hat, dass er sich aufmacht und ihn sucht. Und eventuell auch unter großen Schmerzen. Es gibt Menschen, die sagen, Christen, ich habe meinen Glauben an Gott verloren, aber sie gehen gar nicht auf die Suche. Sie machen sich überhaupt nicht auf den Weg, schon gar nicht unter großem Schmerz. Sondern sie diskutieren gerne darüber und sagen, ja, also ich kann nicht mehr glauben. Ohne, dass bei ihnen da etwas passiert. Und es gibt manche, die verstecken sich auch dahinter. Vielleicht auch, um Zuwendung zu bekommen. Weil man das ja so in der Gemeinde kennt, wenn man nicht mehr glauben kann, dann kommen vielleicht Menschen und helfen einem. Aber letztendlich ist man nicht wirklich daran interessiert, ihn wiederzufinden. Und schon gar nicht, wenn das Schmerzen kostet. Und eventuell einen langen Weg. Aber das ist nun mal ein Prinzip im Reich Gottes, dass wer Jesus wiederfinden will, wer ihn überhaupt finden will, sich auf die Suche begeben muss. Wer sucht, sagt die Bibel, der wird mich finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer bittet, dem wird gegeben. Ich glaube, das ist eine wichtige pädagogische Maßnahme Gottes, dass er den Glauben an die Suche gebunden hat. Und manchen Menschen mutet Gott einen langen Weg zu, wie hier in unserer Geschichte Maria und Josef, die wieder zurück mussten nach Jerusalem. Und dann 3 Tage ihn dort suchen. Anderen, und er kennt ja seine Pappenheimer, unser Vater im Himmel, mutet er einen kürzeren Weg zu. Ich kenne da Leute aus dem Neuen Testament, die sind am Straßenrand, sie hören, dass Jesus kommt und dann suchen sie einfach um Hilfe bei ihm und sagen, Herr, erbarme dich. Und Jesus reagiert. Also er schert die Menschen nicht über einen Kamm, der Herr Jesus. Aber ich glaube, dass Menschen, die mit Jesus groß geworden sind, also meine Erfahrung, ich kann das nicht wissenschaftlich untermauern, aber Menschen, die mit Jesus groß geworden sind, bei denen Jesus in der Familie schon eine Rolle spielte, die im Kindergottesdienst waren und in der Sonntagsschule, die sich haben vielleicht dann mit 14 taufen lassen nach dem Gemeindeunterricht, also für die alles so selbstverständlich war, oft eine längere und auch schmerzhaftere Suche durchmachen müssen als andere, die von draußen kommen. Ich glaube, das hängt mit etwas Zweitem zusammen, das mir bei Maria und Josef natürlich völlig klar ist. Im Schmerz der Suche wird einem auch deutlich, was man da eigentlich vermisst. Ja, also wenn man immer Jesus hat und den Abend damit beschlossen, dass man gesagt, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen mein, dein über meinem Bette sein. Und morgens begonnen hat mit, wie fröhlich bin ich aufgewacht, wie habe ich geschlafen, so sanft die Nacht. Also wenn man sozusagen Jesus so als Teil seines Alltags erlebt hat, weiß man manchmal nicht, wie wertvoll und bedeutsam er ist für das eigene Leben. Vieles erlebt man ja erst dann als wertvoll, wenn man es nicht mehr hat. So geht es einem manchmal, wenn die Eltern sterben. Oder wenn gute Freunde plötzlich nicht mehr in der Nähe sind. Lange mit ihnen zusammengelebt, ganz alltäglich, normal, alles klar. Und dann sind sie weg. Und erst an solchen Punkt erlebt man, wie wertvoll diese Zeit gewesen ist mit diesem Menschen. Wie bedeutsam Jesus für mein Leben ist, merke ich erst, wenn er plötzlich schweigt und sich nicht sehen lässt. Und ich mich auf die Suche machen muss. Das waren Maria und Josef. Die suchen dich. Wir haben dich die ganze Zeit gesucht. Wir machen uns Sorgen um dich. Mein Sohn, so sagt Maria zu Jesus. Und nun passiert noch etwas ganz Interessantes. Sie finden Jesus wieder. Aber sie finden einen anderen Jesus wieder, als den, den sie über 12 Jahre gehabt hatten. Gehabt zu haben meinten, müsste man eigentlich klarer sagen. Sie haben ihn verloren als ihren Sohn und kriegen ihn wieder als Gottes Sohn. Obwohl sie das wussten, im Kopf, aber nicht im Herzen. Maria wusste, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringt. Das hatte sie gehört. Diese Worte hatte sie eingeschlossen, bewegt in ihrem Herzen und auch verschlossen. Aber sie hatte mit diesen Worten nicht wirklich gelebt. Sondern aus dem großen Gottessohn war ihr Sohn geworden. Und nun musste sie erleben, dass dieser ihr Sohn nun sagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ich weiß nicht, ob sich Josef an dieser Stelle kritisch zu Wort gemeldet hat. Und ihm gesagt hat, du, dein Vater bin ich. Und wenn du sein musst in dem, was deines Vaters ist, dann komm bitte mit in die Werkstatt und lerne einen vernünftigen Beruf und treib dich nicht als Zwölfjährige da unter weisen Leuten, unter Philosophen und Theologen im Tempel herum. Steht hier und sie verstanden nicht, was Jesus da sagte. Und so ist das. Wenn Jesus wiedergefunden wird von uns, ist er ganz anders als zu dem Zeitpunkt, als wir ihn verloren haben. So war das für Israel, als sie in babylonischer Gefangenschaft saßen und den Eindruck hatten, Gott hat uns verlassen. Und wir sind den Feinden und Mächten ausgeliefert. Und unser Gott ist in Israel und wir sind hier in Babylon, weit weg. Und dann kommt Gott durch seinen Propheten und sagt, bahnt dem Herrn einen Weg in der Wüste. Er kommt und er kommt gewaltig, haben wir heute im Eingangswort gehört. Und dann erleben sie, wie Gott kommt, nach Babylon kommt. Und wie er sie dort herausholt aus Babylon, wie er sie wieder nach Hause bringt, in das gelobte Land. Es kommt zu einer neuen, tiefen Begegnung. Aber der Gott, der sie rausholt aus Babylon, ist ihnen plötzlich ein ganz anderer als der, der sie hat dorthin ziehen lassen. Warum? Bis zu dem Zeitpunkt war dieser Gott in erster Linie ein Lokalgott für sie, ein Gott Israels, ein Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und nach der babylonischen Gefangenschaft, obwohl sie das vorher schon wussten, war er der Gott des Himmels und der Erde. Da war ihnen plötzlich, und das haben sie zunächst nicht verstanden, und das musste weiter bedacht werden und erlebt werden, da war dieser Gott viel größer geworden. Und so kann das auch sein bei dir, dass Jesus sich diese Erfahrung machen lässt, du hast ihn verloren, damit er größer wird in deinem Leben. Wichtiger. Bedeutsamer, zentraler. Und dass du plötzlich erlebst, nicht er folgt dir nach, wo das viele Christen in der Anfangsphase so erleben, wenn sie zum Glauben kommen, erleben sie zahlreiche Wunder, wo sie merken, Jesus kümmert sich um die kleinsten Dinge meines Lebens. Ich habe mein Portemonnaie verloren, sag's dem Herrn Jesus und er schenkt mir ja, entweder ein neues Portemonnaie oder lässt mich das alte wiederfinden. Macht Jesus, auch immer wieder in unserem Alltag. Aber wir erkennen plötzlich, wenn wir den Jesus nachfolgen und er nicht nur uns nachfolgt, das heißt unsere Schwierigkeiten und Nöten immer auf der Spur, sich mit uns beschäftigt, uns gehorsam ist, in Anführungszeichen, tut, was wir ihm sagen, dann erleben wir, dass Jesus plötzlich größer wird. Und er, da denke ich an Simon Petrus, er eben nicht in unser Boot passt, in unser Lebensboot, sondern wir in sein Boot gehören. Ihm nachzufolgen haben als unserem Herrn. Das ist der Grund, warum du Jesus verloren hattest, so wie du ihn kanntest und kennengelernt hast von Kindesbeinen an. Dass er dir größer werden möchte und bedeutsamer und zentraler. Und in der Mitte deines Lebens stehen will. Maria und Josef haben lange gebraucht. Bei Josef weiß ich gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber bei Maria. Wir haben lange gebraucht, um das zu verstehen. Noch später, kurze Zeit später, 18, 19 Jahre später, steht Maria vor der Tür eines Hauses, in dem Jesus predigt. Und sie hält ihn mit Jesu Brüdern gemeinsam, ist das ihre Auffassung, hält ihn von Sinnen. Kann man den Markus 3 nachlesen. Wo er fängt zu predigen. Und erst am Ende finden wir sie unter seinem Kreuz. Und in der Apostelgeschichte dann unter den Jüngern Jesu. Es hat lange gebraucht, bis Maria verstanden hat, wer der ist, von dem ihr bereits vor der Geburt gesagt und gepredigt worden ist durch Engel. Und ich möchte euch gerne einladen, mich auch an dieser Stelle Jesus auf der Spur zu bleiben. Uns überraschen zu lassen. Und es ihm, Jesus, auch zu sagen, Herr, du sollst mir größer werden, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich möchte gerne, dass du das Zentrum meines Lebens wirst. Ich will dir nachfolgen, nicht du sollst mir nachfolgen. Ich lade dich ein, Jesus wiederzufinden und dich auf die Suche zu machen, wenn du ihn verloren hast. Und wenn es sein muss unter Schmerzen, es lohnt sich. Amen.